SWR 2 Forum.
Die Tories haben gewählt, welchen Brexit will Boris Johnson. Am Anfang standen unhaltbare Versprechen, am Ende hat sich der Kandidat durchgesetzt, der sie alle gebrochen hat. Ausgerechnet der Brexit-Hardliner Boris Johnson wird die glücklose Theresa May als Premierminister ablösen. Die Mitglieder der konservativen Partei haben das entschieden, 2/3 für Johnson, nur 1/3 stimmte für den Herausforderer Jeremy Hunt. Der neue Regierungschef ist ein begnadeter Wahlkämpfer, aber das wird wohl nicht reichen, wenn Großbritannien Ende Oktober tatsächlich unter seiner Führung aus der EU scheidet. Gibt es noch Chancen auf einen geregelten Brexit? Welchen Handlungsspielraum hat der neue britische Regierungschef? Und wie soll die EU sich jetzt verhalten? Darüber diskutieren Wendeline von Bredo, Journalistin beim britischen Magazin The Economist in Berlin, Jörg Schindler, Journalist beim Spiegel in London und Professor Dr. Sabine Riedl von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Frau Riedl, die Wahl Johnsons war nun wirklich nicht eine Überraschung. Warum gerade er? Das ist allerdings doch die Frage, die uns gleich noch beschäftigen wird. Ist das heute der Tag, an dem man voller Wehmut sagen möchte, so schlecht, so schlimm war Theresa May doch eigentlich nicht?
Ja, das würde ich schon sagen, weil ich sah die Chance Anfang des Jahres, dass die Europäische Union der Frau May den Rücken stärkt, indem eigentlich nur ein Satz genügt hätte. Der Brexit-Vertrag tangiert nicht die Souveränität des Vereinigten Königreichs. Das war eigentlich der Streitpunkt. Und da sie diese Zusicherung nicht bekommen hatte, konnte sie keine Mehrheiten im Unterhaus herstellen. Ja, und dadurch hat sie Macht verloren und es polarisierte sich seitdem die politische Landschaft in Großbritannien oder beziehungsweise im Vereinigten Königreich. Und das ist eigentlich schade. Man hätte hier auch von Seiten der EU ihr eine Brücke bauen können.
Und so rein menschlich weinen wir jetzt der Theresa May hinterher und fürchten uns vor Johnson?
Also das würde ich auch nicht unbedingt tun. Als Wissenschaftlerin ist man da auch ein bisschen neutraler. Man sieht, dass die Politiker natürlich Persönlichkeiten sind, die Vor- und Nachteile haben, aber in erster Linie müssen sie ihr Amt ausfüllen. Und ich glaube, das ist wichtig, darüber zu sprechen, was das Amt hergibt, was Herr Johnson jetzt für Spielräume hat oder welche auch nicht. Und was wir in der Europäischen Union, die jetzt auf jeden Fall da drin bleiben, tun könnten, damit der Streit möglichst glücklich ausgeht, das heißt also nicht mehr Schaden anrichtet.
Herr Schindler, Sie haben in dieser Woche die Titelgeschichte des Spiegels geschrieben, in der Sie wenig schmeichelhaft Boris Johnson porträtieren. Man meint ihn zu kennen, zu verstehen, zu durchschauen. Oder ist das eine Täuschung? Hat Johnson vielleicht das Zeug, uns noch alle mal zu überraschen?
Na, ich würde sagen, dass das Problem von Boris Johnson ist, dass man ihn sowohl kennt als auch nicht kennt. Also jeder weiß um die Fettnäpfe, in die er gehüpft ist in den letzten Wochen und Monaten und Jahren. Jeder kennt seine Eskapaden, seine außerehelichen Affären. Im Prinzip liegt sozusagen alles offen auf dem Tisch. Das Einzige, was man eben nicht weiß, ist, welche politische Agenda er verfolgt. Und mein Eindruck ist, und ich glaube, ich bin ja nicht der Einzige in diesem Land hier, dass er das selbst nicht weiß. Und das macht ihn zu so einer erratischen Figur. Und das macht eben auch die Brüsseler momentan so nervös, dass sie eben nicht wissen, mit welchem Boris Johnson man da zu rechnen hat. Ob es der Politeskapist ist oder vielleicht doch ein Pragmatist, ob er für einen Deal versucht, doch noch einen Deal mit der EU zu kriegen oder nicht, keiner weiß es und das macht die Sache so mysteriös momentan.
Frau von Bredo, in einem Kommentar, da habe ich kürzlich gelesen, Boris Johnson habe das Zeug, der berühmteste Politiker der Welt zu werden, der populärste Politiker der Welt, genauer gesagt. Vielleicht, weil er, anders als Donald Trump, auch Altgriechisch kann?
Das, glaube ich, ist nicht der Grund. Ich glaube, das hat auf manche eher den Effekt, dass das ein bisschen snobistisch aussieht, wenn er so viele griechische und lateinische Worte erwähnt, da das doch sehr herausstricht, dass er eben in der Eliteschule Eton war und dass er in Oxford war und dass er daher aus einem sehr privilegierten Hintergrund kommt. Ich glaube nicht, dass ihn das unbedingt so beliebt macht. Er ist auch innerhalb Großbritanniens einerseits sehr beliebt natürlich, gerade bei der Parteibasis von den Tories, aber auch wirklich wird fast, also sehr ungern oder eigentlich gehasst von denen, die finden, dass er ein Verräter ist, dass er eigentlich, der so international aufgewachsen ist, so brillant studiert hat, dass er es eben besser wissen müsste und dass er sich so für den Brexit einsetzt, nur deshalb, weil er glaubt, dass ihn das eben zum Amt des Premierministers führt. Und das hat ja auch geklappt. Er ist jetzt Premierminister und das war immer schon sein Traum. Als kleiner Junge wollte er König der Welt werden und jetzt ist er immerhin König eines ehemaligen Weltreichs.
Können Sie uns als Briten vielleicht noch mal ganz kurz erläutern, was jetzt als nächstes passiert oder passieren könnte? Die Frau May, die fährt morgen zur Queen und lässt sich entlassen, aber vorher fährt sie nochmal als Premierministerin ins Parlament und beantwortet da als solche dann auch Fragen. Und einen Tag später, am Donnerstag, dann ist Boris Johnson dran, ihren Job zu übernehmen, wenn er denn ja noch eine Parlamentsmehrheit bekommt, oder?
Das ist richtig. Also ich bin zwar mit einem Briten verheiratet und mein Sohn ist Brite, ich bin selber nicht Britin. Allerdings habe ich sehr viele Jahre in Großbritannien verbracht.
Wir sind alle Europäer.
Wir sind alle Europäer. Also ich bin sicherlich im Herzen ein bisschen Britin geworden und daher sehr betrübt über den Zustand meines Adoptivlandes. Was passiert? Ja, also morgen wird die Queen Boris Johnson zum Premierminister ernennen. Und dann am Donnerstag wird er vom Unterhaus gewählt werden. Also das ist
da gibt es keine Zweifel, dass er diese Mehrheit da auch bekommt. Es sind ihm ja schon einige Verfahrensleute von der Stange gesprungen.
Das stimmt, aber da gibt es sehr wenig Zweifel im Moment. Gut, man weiß nie. Es ist eine ungewöhnliche Zeit, aber ich glaube, da gibt es sehr wenig Zweifel. Ich meine, was zweifelhaft ist, ist, wie lange er nun Premierminister sein wird. Und das wird ganz davon abhängen, ob er seinen Brexit, also wie er die ganze Frage des Brexits eben behandeln wird. Und wenn er wirklich auf einen No-Deal-Brexit zusteuert, hat ja schon Philip Hammond, der Schatzkanzler, der zurücktreten wird oder von dem erwartet wird, dass er zurücktreten wird, ja schon angekündigt, dass er versuchen wird, den Boris Johnson zu stürzen und vielleicht sogar noch vor dem 31. Oktober, das ja im Moment das Datum des Ausscheidens Großbritanniens ist.
Ich möchte noch so ein bisschen dieses Moment der Verwunderung und des Staunens festhalten. Herr Schindler, Sie haben sich ja den Wahlkampf zwischen Johnson und Hunt auch aus der Nähe angeschaut. Offenbar passiert da etwas Seltsames. Die Leute wissen um seine Fehler, seine Lügen, seine Fettnäpfchen. Sie halten Hunt für den besseren Staatsmann und dann wählen sie doch Johnson. Wieso?
Wenn wir von den Leuten reden, reden wir in dem Fall ja von den Tory-Leuten, also von den Parteimitgliedern. Das darf man nie vergessen. Er ist ja von einer Zweidrittelmehrheit der konservativen Parteimitglieder gewählt worden. Und da gibt es ja nur noch 160.000. Das heißt, er ist tatsächlich vor einer verschwindend geringen Menge an Briten überhaupt nur gewählt worden, was die Sache unter demokratischen Gesichtspunkt noch etwas zweifelhaft macht. Warum sich die Tories hinter ihm geschart haben, ist, glaube ich, ganz einfach zu erklären. Es gibt seit inzwischen 4 Jahren eben die aus Tory-Sicht Bedrohung von ganz links außen durch den Sozialisten Jeremy Corbyn. Es gibt seit ein paar Monaten die Bedrohung von ganz rechts außen durch die neu gegründete Brexit-Partei von Nigel Farage. Und es ist einfach so, dass die ganz banal blanke Panik um die Macht haben und glauben, jemanden zu brauchen, der sowohl nach rechts als auch nach links sie sozusagen in Schutz nehmen kann. Ein Berserker, der hohes Verführungspotenzial hat, ein großes Charisma und der auf jeden Fall Wahlen gewinnen kann. Und es ist unter diesen Umständen einfach zweitrangig, was er mit der gewonnenen Wahl oder eben auch mit dem Amt, das er jetzt antritt, zu machen gedenkt. Das weiß keiner, aber Hauptsache, man erhält erstmal die Tories an der Macht.
Es gibt da eine ganz verstörende Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov. Und zwar hat man da Tories oder Tory-Wähler gefragt und die sagten, sie würden für den Brexit sein, auch dann, wenn Schottland das Vereinigte Königreich verlässt, wenn Nordirland das Vereinigte Königreich entlässt, wenn die Ökonomie Schaden nimmt, ja selbst wenn die Tories, die konservative Partei, unterginge. Hauptsache Brexit. Die einzige Situation, wo sie sagen würden, dann lieber doch nicht austreten, das wäre, wenn Jeremy Corbyn, der Labour-Chef, Premierminister würde. Dann würde man auf den Brexit verzichten. Wie kann man denn eine solche politische Einstellung erklären? Sind die europafeindlich oder EU-feindlich oder was tickt da in ihnen?
Wobei ja sogar 2 von 5 Tories selbst den Sozialisten Jeremy Corbyn in Kauf nehmen würden, solange sie nur den Brexit dafür bekommen, laut dieser Umfrage. Es ist schon erstaunlich. Also man kann es ganz schwer erklären. Es ist beziehungsweise man müsste bis morgen früh darüber reden, um es vielleicht kurz zu machen. Es ist so, dass die Partei, also ein größerer Teil der Partei, inzwischen einfach nicht mehr vernunftgesteuert, sondern emotionsgesteuert unterwegs zu sein scheint. Man kann das fast mit einer Sekte vergleichen. Also da ist eine Form von Brexit-Gläubigkeit entstanden, mit vernünftigen Argumenten, mit Rationalität, mit den ganzen Zahlen, 90 Milliarden, die das kosten wird oder mehr, Rezession und so weiter, einfach nicht mehr beizukommen ist. Da geht es auch im Zweifelsfall jetzt, glaub ich, gar nicht mehr um die EU, sondern es geht einfach ums Recht haben, ums Rauswollen, um dieses jetzt erst Recht und wir wollen wieder groß in der Welt stehen. Das ist leider, glaube ich, die Haltung von vielen, vielen Menschen in diesem Land momentan.
Frau Riedel, Sie haben ja eingangs gesagt, hätte man Theresa May diesen einen Satz zugestanden, das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland ist souverän, dann wäre das alles nicht so weit gekommen. Glauben Sie angesichts dieser Stimmungslage, dass das tatsächlich eine Tür geöffnet hätte?
Das glaube ich sehr wohl, weil genau in dieser Situation, also Ende des letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, stand genau zur Diskussion die Frage, ob die Nordirland-Frage, die jetzt ja in den Blickpunkt drückt, gelöst werden kann mit dem jetzigen Brexit-Vertrag. Und das ist nun mal eine Tatsache, dieser Brexit-Vertrag klammert diese heikle Frage aus. Das heißt, wir müssen erstmal zur Kenntnis nehmen, dass uns teilweise etwas gesagt wird, was gar nicht so stimmt. Der Brexit-Vertrag ist nur ein Teil des ganzen Prozesses des EU-Austritts Großbritanniens. Denn anschließend müssen die Beziehungen zwischen beiden Seiten wieder neu verhandelt werden. Und die britische Position war vor allen Dingen unter May anfangs ganz klar, wir wollen beides. Und ich finde auch, dass es durch Artikel 50, das heißt Artikel 50 des Lissabon-Vertrags, auch gedeckt ist. Da steht nämlich drin, dass bei einem Austritt, das ja möglich ist, von jedes Mitglied kann das beantragen, dass aber auch berücksichtigt werden sollte bei den Verhandlungen die zukünftigen Beziehungen. Ja, man hat sich das natürlich auch so gedacht, falls ein Land wirklich austritt, dass es keinen Scherbenhaufen gibt, sondern dass das geregelt vollzogen wird und dass auch die zukünftigen Beziehungen möglichst noch eng bleiben und nicht ganz kaputt gehen. Und diese Position war die britische Position und die Unterhändler der Europäischen Union haben das aber nicht gewollt. Sie sagten, nein, erst wird der Austrittsvertrag unterzeichnet und dann wollen wir über die zukünftigen Beziehungen sprechen. Das ist die Grundfrage bis heute geblieben. May hat das zwar erstmal akzeptiert, hat dadurch 2 Brexit-Minister verloren. Die sind zurückgetreten, weil sie das nicht akzeptieren wollten. Aber zum Schluss hatte sie sich dann auf diesen Konsens geeinigt mit der EU. Das heißt, die EU hatte sich eigentlich durchgesetzt und hat sie aber dennoch im Regen stehen lassen. Das ist wirklich fatal.
Wobei, wenn ich kurz einhaken darf, Frau Riedel, ja? Frau May hat natürlich auch ihrerseits, das stimmt ja, dass sie dieses zweistufige Verfahren, dass sie dem zugestimmt hat, aber sie hat natürlich ihrerseits unmittelbar danach sich ja selbst eingemauert mit einer ganzen Reihe von roten Linien, auch was eben beispielsweise die Situation an der künftigen nordirisch-irischen Grenze betrifft, und hat so viele rote Linien gezogen, dass jedem, auch hier im Land, also in Großbritannien, jedem klar war, dass sie alle diese roten Linien nicht wird halten können. Also ich gebe Ihnen völlig recht, dass die EU sicherlich relativ hart da verhandelt hat, sicherlich auch damit eben da kein Präzedenzfall geschaffen wird, damit andere nachziehen können. Aber die Verhandlungsstrategie von May, die ja auch, das muss man ja auch immer wieder sagen, also es gab diese Entscheidung für den Brexit, war eine 52-48% Entscheidung, und sie hat sich ohne Not sehr schnell auf die Seite der 52% gestellt und hat die 48% ignoriert. Und an der Stelle ist die EU dann tatsächlich auch, glaube ich, härter geworden, als es ansonsten gewesen wäre.
Ja, genau. Sie haben völlig recht. Das Problem, dass mit einer 52-prozentigen Mehrheit so ein wichtiger Schritt vollzogen werden kann, ist wirklich ein Demokratieproblem. Ne? Jede Verfassung kann nur mit einer also in anderen Ländern genauso, der Europäischen Union, kann nur mit einer Zweidrittelmehrheit verändert werden. Gut, Großbritannien hat keine Verfassung, das wissen wir. Aber dennoch, solche grundlegenden Fragen, die müssen eigentlich eine gute Mehrheit hinter sich haben. Und dieser knappe Ausgang des Referendums ist wirklich ein Problem. Zumal man ja wissen muss, die damalige Regierung Cameron hätte sich gar nicht daran halten müssen. Ja? Es war ja nur eine Empfehlung, sage ich mal, juristisch gesehen, hätte sich die Regierung auch drüber hinwegsetzen können. Ne? Und dadurch ist das ganze Dilemma entstanden letzten Endes, ja.
Ich denke mal, wenn wir in die Historie später mal hineinschauen, wie ist es zu dem Brexit gekommen, dann wird man herausfinden, dass es immer wieder viele Gelegenheiten gab, einen anderen Pfad, einen milderen zu nehmen. Mhm. Und man wird sicherlich auch klar herausarbeiten können, dass sich die Positionen im Verlaufe dieser 3 Jahre immer weiter verhärtet haben und dass damit auch die Handlungschancen auch immer eingeengter waren. Mhm. Wissen wir denn jetzt eigentlich, welchen Brexit Johnson wirklich will? Also nicht, dass er nur damit droht, er würde auch den No-Deal-Brexit akzeptieren, aber wissen wir, was er vorhat? Will er den ganz harten, will er den eher weichen oder will er irgendwas in der Mitte? Was will Johnson? Haben Sie eine Ahnung, Frau von Bredow?
Also ich habe bei Johnson den Eindruck, er hat weder einen Plan noch Prinzipien und er reagiert meistens aus dem Bauch heraus und schaut eben, was am meisten Erfolg haben wird. Das heißt, ich glaube nicht, dass er einen festen Plan hat, welche Art Brexit er will, da er doch intelligent ist und hoffentlich noch einen Funken Pragmatismus hat, nehme ich schon an, dass er einen No-Deal-Brexit nicht will und jetzt nur so einen harten Kurs fährt, weil er denkt, aha, damit bekomme ich die Europäer zum Einlenken und sich doch genau bewusst ist, was die Wirtschaft in Großbritannien dann für einen Riesenschaden nehmen würde. Auch Deutschland würde darunter leiden und Frankreich und andere Länder, aber Großbritannien sehr viel mehr als die anderen europäischen Länder. Und daher glaube ich, dass dieses Insistieren, dass er auch einen No-Deal-Brexit in Kauf nehmen würde, dass das eben taktisch ist, weil er damit glaubt, also so ein bisschen wie Donald Trump, wenn er so ganz hart auffährt, dann werden die anderen nachgeben.
Ja, da würde ich Ihnen recht geben, Frau von Bredow. Da wird eine Druckposition aufgebaut, das ist ganz klar, weil auch die EU eine Druckposition hat. Ne? Also der Herr Barnier, der Unterhändler der Europäischen Kommission, hat ganz klar gesagt, jetzt egal wer nun Premierminister wird, es gibt keine Nachverhandlungen. Das ist die jetzige Position. Und da ist doch logisch, dass der Gegner, sag ich mal so, auch Druckposition aufbaut. Da bin ich mit Ihnen gleicher Meinung. Allerdings würde ich sagen, ich glaube schon, dass Herr Johnson ein Konzept hat. Nämlich er knüpft an das an, was er noch als Außenminister wohl mitgetragen hat, in den ersten 1-2 Jahren bis zu seinem Rücktritt, ne, unter May, nämlich, dass tatsächlich jetzt schon ein Nachfolgevertrag mit der EU ausgehandelt wird. Er will eine Freihandelszone mit der Europäischen Union. Das wird Thema sein, das sehe ich ganz klar, das wird zur Diskussion stehen.
Ich habe aber auch den Eindruck, dass der Druck nicht nur so sehr zwischen Insel und Kontinent stattfindet, wechselseitig, sondern auch innerhalb des Vereinigten Königreichs, durch Nigel Farage namentlich. Zuerst dessen UKIP-Partei und mittlerweile die Brexit-Partei. Das ist ja auch so ein politisches Phänomen. Eine Partei, die kein Programm hat, sondern nur ein Motto. Und das lautet, raus aus der EU. Und das reicht, um eine erstaunliche Zahl von Wählern zu überzeugen. Das war die erfolgreichste Partei in den Europawahlen in Großbritannien. Warum haben die Konservativen so viel Angst vor Nigel Farage und seinen politischen Organisationen?
Da darf ich vielleicht kurz darauf antworten. Ich glaube, das ist einfach, dass sie so ein bisschen hier wie die CDU und die AfD, nicht? Die haben, wobei die AfD ja nicht nur ein One-Trick-Pony ist, also nicht nur einen Programmpunkt hat, aber die haben einfach furchtbar Angst, sehr viel Wähler zu verlieren. Und das hat der Herr Schindler ja sehr gut gesagt. Das ist jetzt eben wie eine Sekte geworden, dieser Glaube an den Brexit. Und Nigel Farage stiehlt ihnen jetzt irgendwie da die Bühne. Und davor haben sie auch Angst, nicht? Dass sie jetzt nicht mehr die ganz großen Verfechter des Brexit sind. Es ist aber wirklich erstaunlich, wie Nigel Farage in so kurzer Zeit die Brexit-Party hat so aufbauen können. Das ist, glaube ich, fast noch nicht vorgekommen in der Geschichte.
Herr Schindler.
Ja, und das ist in der Tat, und gebe ich Ihnen völlig recht. Und der Punkt ist einfach, Farage muss sich keine Gedanken darüber machen, über die Einzelheiten und über die Details. Er kann einfach sich hinstellen mit seinem großen Charisma, das er auch er hat, und sagen, wir wollen raus, Punkt. Und die Einzelheiten sollen dann gefälligst die anderen machen. Und Johnson, und das ist die Gefahr, die ich sehe, springt auf diesen Zug eben zunehmend auf, oder zumindest hat er das in diesen letzten Wochen des Wahlkampfs getan. Also er will ja, weil Sie auch nach dem Plan fragten, aus meiner Sicht einen eierlegenden Wollmilch-Brexit. Also er will ja im Prinzip genau das, was die ganzen Brexit-Hardliner auch wollen. Also zum einen sozusagen irgendwie völlig frei sein, jeden Handelsvertrag auf der Welt zu schließen, den man schließen möchte. Gleichzeitig aber eben die Grenzsituation an der irisch-nordirischen Grenze so lassen, wie sie ist, nämlich komplett transparent und durchlässig für Waren und Menschen. Und da argumentiert ja die EU aus meiner Sicht zu Recht von Anfang an, Leute, die nordirisch-irische Grenze wird künftig eine EU-Außengrenze sein. Und wenn wir keinen Handelsvertrag haben mit meinetwegen den USA oder wem auch immer, dann müssen wir die Waren kontrollieren. Und da müsst ihr euch was einfallen lassen. Und das ist ja sozusagen, das führt ja zu dem Kern des Konfliktes, dass Johnson und seine Clique, sagen wir mal, beides wollen. Sie wollen sozusagen den großen Zugang zur Welt uneingeschränkt und gleichzeitig aber eben auch an der irisch-irischen Grenze aufgrund historischer Besonderheiten und so weiter eben diese Durchlässigkeit beibehalten. Und beides, das hat Frau May in 3 Jahren schmerzhaft lernen müssen und das wird vermutlich auch Herr Johnson lernen, beides wird wahrscheinlich nicht gehen.
Also wenn ich da mal einen Kommentar dazu geben darf, ich sehe das ein bisschen differenzierter. Jeder Politiker in Großbritannien, der an der Macht ist, der Regierungschef ist, muss die Integrität des gesamten Staates im Auge haben. Sonst wär weg vom Fenster. So hat auch Frau May gesagt, das oberste Ziel ist, die Brexit-Verhandlungen zu gestalten, aber das Land soll geeint bleiben. Das heißt, es geht nicht auf Kosten eines Landesteils. Und der jetzige Brexit-Vertrag birgt ja gerade die Gefahr, dass Nordirland im Binnenmarkt der EU verbleibt und somit rausgelöst wird über die Zeit hinweg. Ja? Ich meine, Sie können doch die Zeitung mal aufschlagen in Irland. Dort diskutiert man seit 2-3 Jahren nur noch über die Vereinigung zwischen der Republik Irland und Nordirland. Ja, das kann doch aber nicht sein, dass der Brexit, dass diese Verhandlungskulisse jetzt einem einzelnen Mitgliedstaat der EU ermöglicht, sich zu saturieren, ja, einen Gebietsgewinn zu machen. Und das ist aber die Diskussion dort. Und das ist klar, jeder Premierminister, egal welcher politischen Partei, muss die Integrität des Landes verteidigen. Das ist doch ganz normal.
Frau Riedl, so wie Sie das sagen, klingt es fast so, als ob Irland imperiale Ansprüche formuliert. Das habe ich so noch nicht wahrgenommen.
Das habe ich aber wahrgenommen.
Ja?
Man braucht nur die Zeitungen lesen. Ja. Die Vereinigte Irische Insel wird zum politischen Programm und zwar von allen Parteien. Anfangs war es nur Sinn Féin, mittlerweile ist es aber auch die liberale Regierungspartei und auch die konservative Opposition. Sie alle diskutieren nur über die Frage, wann es sein soll. Soll man erst den Brexit abwarten, dass dann Nordirland wie eine reife Frucht in den Schoß fällt, oder soll man möglicherweise jetzt schon die Weichen stellen? Ja? Und ich sehe keinen Politiker in der Europäischen Union, der diese nationalen Interessen Irlands in die Schranken weist.
Also dazu vielleicht zwei Punkte. Zum einen, es gab ja das Karfreitagsabkommen, also im Prinzip den Friedensschluss zwischen Großbritannien, Nordirland auf der einen und Irland auf der anderen Seite vor fast 21 Jahren. Und in diesem Abkommen ist explizit festgeschrieben worden, dass, wenn es die Bürger beider Seiten wollen, eine Vereinigung zwischen Nordirland und Irland in Zukunft möglich sein kann, wird und soll. Und dass das auch jeder britische Premierminister respektieren wird. Also insofern ist es keine unstatthafte oder illegitime Position, wenn das irische Politiker fordern. Zum Zweiten, Sie haben natürlich völlig recht, dass ein britischer Premierminister, insbesondere wenn er der Conservative and Unionist Party vorsteht, selbstverständlich nicht irgendwie einfach mal einen Teil der Union dran geben kann. Die Frage ist nur einfach, also das muss man ja, glaube ich, separat sehen von der Frage, Wie kriegen wir die Situation an der künftigen EU-Außengrenze so geregelt, dass eben auch künftig, dass eben dort nicht die Gewalt, die diese Region über sehr lange Zeit im Griff hatte, wieder aufflammt? Und da ist eben tatsächlich aus meiner Sicht von Boris Johnson und den Brexit-Ultras nie eine wirklich machbare Alternative vorgelegt worden. Und
das also da möchte ich Ihnen widersprechen. Die Frau May hat vor einem Jahr den Chequers-Plan vorgelegt. Chequers ist der Landsitz des Premierministers oder der Ministerin. Und danach ist der Plan benannt worden, vor einem Jahr veröffentlicht. Und darin stehen Vorschläge, wie durch technische Möglichkeiten Grenzkontrollen so stattfinden, dass sie eben die Menschen nicht zum Nachteil gereichen, sodass es kaum sichtbar wird. Ja? Aber dass man de facto dann doch praktisch aus der Zollunion der EU rauskommen kann und einen neuen Freihandelsvertrag aushandeln kann mit Grenzkontrollen an der Grenze zwischen der Republik Irland und Nordirland. Ne? Das ist technisch möglich, aber darüber will man nicht sprechen in Brüssel.
Also technisch möglich, dass ich da jetzt nochmal widerspreche, aber technisch möglich, also es ist seit 3 Jahren gesucht worden. Man hat sich seit 3 Jahren lang sämtliche EU-Außengrenzen angeguckt und selbst in der durchlässigsten Grenze, nämlich zwischen Norwegen und Schweden, gibt es keine rein technische Lösung, sondern es wird immer zu Kontrollen kommen. Insofern ist diese technische Lösung aus meiner Sicht Wolkenkuckucksheim. Die gibt es noch nicht, die mag es vielleicht in 5 Jahren geben, aber momentan gibt es nicht.
Sie hören das SWR2-Forum zum Thema Die Tories haben gewählt, welchen Brexit will Boris Johnson, und es diskutieren Jörg Schindler vom Spiegel in London, Wendeline von Bredow vom Economist in Berlin und Professor Sabine Riedl von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Der Backstop, die Nordirland-Frage, das war zuletzt das ganz heiße Eisen. Das hat am Anfang der Brexit-Verhandlungen kaum eine Rolle gespielt. Da hat man mehr so über die Abschlusssumme geredet, die vielen Milliarden, die das kosten konnte, und hat Nordirland, glaube ich, doch ein Stückchen auch links liegen lassen. Und lassen wir diese Frage einfach mal offen. Sie wird sich ohnehin in der einen oder anderen Weise beantworten. Wenn ich mir jetzt Boris Johnson so angucke, der jetzt als neuer Premierminister übermorgen dort in Downing Street Number 10 einziehen wird, dann versuche ich mir auch vorzustellen, wie er und meinetwegen Angela Merkel oder Macron beisammensitzen und miteinander reden. Vertraulich, konstruktiv, ziel- und praxisorientiert. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, mit dem Bild habe ich Probleme. Sie auch, Frau von Bredow?
Ja, das sind nicht so die hervorstechenden Eigenschaften, die wir bisher von Boris Johnson gesehen haben. Ich meine, wenn er mit Emmanuel Macron, wird er sehr sicher oder wahrscheinlich auf Französisch, der fabelhaft Französisch kann, sprechen, nachdem er in Brüssel aufgewachsen ist. Das hilft natürlich schon in der Kommunikation, wenn man der Landessprache so mächtig ist. Aber die haben doch sehr, sehr unterschiedliche Auffassungen, und gerade die Franzosen wollen überhaupt nicht nachverhandeln, sondern die haben jetzt genug von diesen britischen Eskapaden und wollen sich auf die EU konzentrieren und auf die Reform der EU und endlich dieses britische Kapitel abschließen. Also wenn, dann hat er vielleicht noch mehr Sympathie in Berlin bei Frau Merkel und dann bei dem möglichen Nachfolger von Frau Merkel, da Deutschland von Anfang an, glaube ich, noch erpichter war, Großbritannien in der EU zu halten, und es ist zwar leider nicht gelungen, aber ich glaube, da ist doch noch mehr Sympathie für die britische Position.
Aber die Briten werden einiges tun müssen, um ihre Glaubwürdigkeit, ihre Reputation wieder aufzubauen. Sie haben ja auch einige Federn lassen müssen. Der britische Botschafter in Singapur beispielsweise, der warnte davor, in Asien sei die Reputation Britanniens ziemlich im Keller. Die Leute kriegen ja mit, dass da eine Regierung rausgeschickt wird zum Verhandeln, dann heimkommt und das Parlament sagt, Etchibetch, das akzeptieren wir nicht, was ihr da verhandelt habt. Wie soll man aus so einer Position heraus dann in die Welt gehen und überall auf allen Kontinenten Handelsverträge aushandeln? Und das möglichst schnell, weil die Zeit tickt ja weiter.
Das wird schwierig, da haben Sie vollkommen recht. Ich meine, Boris Johnson setzt sehr auf die USA und auf Donald Trump und setzt, glaube ich, alles daran, ein gutes Verhältnis mit dem amerikanischen Präsidenten zu etablieren, und hat ja daher sogar den britischen Botschafter in Washington nicht unterstützt. als nachdem seine Berichte an die Öffentlichkeit kamen, seine eigentlich doch vertraulichen Berichte zurück an das Außenministerium durch diese Leaks an die Öffentlichkeit kamen. Und da hat er in einer Fernsehdiskussion sich geweigert, ihn wirklich zu unterstützen. Und daher ist der britische Botschafter in Washington dann zurückgetreten. Das war das hat er nur gemacht, weil er dachte, dass ihn das noch etwas beliebter bei Trump macht. Und die Rechnung ist aber nicht ganz aufgegangen, weil er dachte wohl auch, dass das so zu Hause gut ankommt. Das war aber nicht der Fall, sondern wenn man also Our Man in Washington, wenn man den nicht unterstützt, das kam nicht so gut an. Und da hat er versucht, das auch dann ein bisschen abzuschwächen dann im Nachhinein. Aber da war dann das Porzellan schon zerschlagen.
Ist ja auch ein bisschen erstaunlich. Ich erinnere mich, dass Donald Tusk mal nach einem Europagipfel einen lustigen Tweet abgesetzt hat mit einem Kuchen und dann war der Spruch, you cannot have the cake and eat it, häufiger aufgetaucht in der Brexit-Diskussion, auch vertreten von Boris Johnson natürlich. Und da haben die Briten sehr, sehr dünnhäutig reagiert. Wie könne man eine Premierministerin Theresa May nur so beleidigen? Aber wenn jetzt Trump wütende Tweets schreibt über den britischen Botschafter und auch über Theresa May, dann bleibt die Reaktion aus. Also weshalb sind die Briten in Richtung Amerika so dickfällig und in Richtung Europa so dünnhäutig?
Genau aus diesem Grunde, nicht? Weil die Briten und die Amerikaner haben eine Special Relationship. Das ist so, das ist historisch so gewesen. Amerika war eine ehemalige Kolonie Großbritanniens. Sie teilen eine Sprache, sie sind sich kulturell sehr ähnlich oder doch noch sehr nah. Also da sind schon sehr, sehr viele enge Beziehungen und Brücken. Und jetzt gerade, wo sie sich eben aus Europa aussteigen sozusagen, wollen sie das noch mehr aufleben lassen und versprechen sich also gerade eben sehr enge Wirtschaftsbeziehungen mit den USA. Ich glaube aber, die Rechnung wird nicht unbedingt aufgeben, weil Trump hat das gezeigt in Verhandlungen mit Mexiko, mit Kanada, mit den engsten Partnern, dass er nur das Interesse der USA im Auge hat. Und America first und völlig ohne Rücksicht auf Verluste und auf die Interessen der Partner. Also deshalb glaube ich, ist das ein gefährliches Spiel.
Trump war ja gerade in Großbritannien und die Berichterstattung war irritierend. Also er hat gesagt, gut, wir machen einen super tollen Freihandelsvertrag, aber der NHS, der geheiligte Gesundheitsdienst der Briten, der müsste dann halt auch mitverhandelt werden und auch in Sachen Chlorhühnchen ist er nicht zum Nachgeben bereit. Da sagen jetzt inzwischen die Briten, naja, wir machen den Handelsvertrag und dann hören die Amerikaner auf, Chlorhühnchen zu essen, weil sie lernen, dass unsere Gesundheitsstandards besser sind. Kommt mir alles sehr blauäugig vor, oder?
Ganz bestimmt, das ist blauäugig. Gut, es gibt innerhalb den USA eine Bewegung, also und es gab auch schon Reformen, dass eben doch gesündere Hühnchen auf den Markt kommen. Oder beziehungsweise eine Bewegung unter den Konsumenten, die einfach diese Hühnchen nicht mehr kaufen wollen und genau schauen, ob da irgendwelche Antibiotika in ihrem Hühnchen sind. Aber verboten ist es nicht? Und deshalb und ich glaube nicht, dass sich das so schnell ändern wird, nur weil die Briten das gerne wollen.
Herr Schindler, machen sich die Briten was vor in Sachen Special Relationship?
Ich würde sagen, ja. Es ist, glaube ich, genauso wie Frau von Bredow gesagt hat, für Trump gilt erstmal nur die Agenda Trump. Und Großbritannien, bei allem Respekt, ist für sich genommen einfach ein kleinerer Handelspartner als die EU. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich zu einem Handelsvertrag kommen wird, aber das wird sehr, sehr lange dauern. Es wird sicherlich nicht zu den Bedingungen gehen, die Boris Johnson aufstellen wird, sondern zu den Bedingungen, die Herr Trump hat. Insofern die Vorstellung, dass man den, wenn es hart auf hart kommt, den Wegfall des größten Handelspartners, nämlich der EU, mal eben auf die Schnelle ersetzen kann durch einen Handelspartner auf der anderen Seite des Atlantik, die halte ich eben auch für Wunschdenken.
Aber Herr Schindler, das wollen die Briten ja gar nicht. Sie wollen ja gar nicht auf die EU verzichten. Sie wollen einfach einen anderen Vertrag. Das muss man erst mal so sehen. Dass uns das schmerzt, das ist klar. Aber deswegen muss man jetzt nicht die Briten verteufeln, sondern einfach sagen, das ist ihr Kalkül. Und wenn wir jetzt, sage ich mal, so beleidigt sind in der EU und sagen, na dann macht doch euer Ding alleine, sage ich mal, macht dann einen Vertrag mit den USA, dann geht uns doch ein unglaublicher Markt verloren. Das können wir doch gar nicht so hinnehmen. Ich finde gerade Deutschland hat eine ganz enge Verflechtung mit dem britischen Markt. Wir haben da andere Interessen als Malta oder, sage ich mal als Beispiel, ja, oder Zypern. Wir haben Interesse, diesen Markt Großbritannien zu erhalten. Und deswegen muss es ein deutsches Interesse sein, die Beziehung zu Großbritannien möglichst nicht ganz den Bach runtergehen zu lassen, sondern den Schaden zu begrenzen. Und das bedeutet, es muss einfach jetzt Luft rein oder es muss Spielraum rein jetzt in die Verhandlungen. Natürlich nicht nachgeben, das ist klar, also in dem Sinne, dass man die ganze Position aufgibt, die man bisher erarbeitet hat, aber dass man entgegenkommt, ja.
Aber
und
wohin?
So, dass alle das Gesicht bewahren.
Wohin, ja, Frau Riedl?
Ein Freihandelsvertrag.
Ja, aber das britische Parlament hatte ja in einer Reihe von Abstimmungen mal versucht herauszufinden, was die Briten eigentlich wollen. Mhm. Ich glaube, es waren 8 Neins, die sich da insgesamt aneinander gereiht hatten. Jede Alternative, jede Variation wurde mit fand keine Mehrheit in den Commons. Und das macht das Verhandeln natürlich relativ schwer, wenn man nicht so richtig weiß, was der Verhandlungspartner eigentlich vorhat.
Doch, das ist ganz klar. Frau May hatte ein Freihandelsabkommen gleich mit ausarbeiten wollen. Sie hat gesagt, wir wollen zwar aus der Zollunion raus, aber wir wollen einen neuen Vertrag. Das war die britische Position bis zum November letzten Jahres. Da hatte May dann nachgegeben aus diesen genannten Gründen. Und das ist die britische Position. Und die wird jetzt unter Boris Johnson wieder aufleben. Und die EU muss sich dazu verhalten. Sie ist diejenige, die jetzt beleidigt daneben steht und sagt, nein, wir verhandeln nicht mehr.
Soll die EU jetzt den Briten am besten einen Vorschlag machen und sagen, Boris Johnson, okay, wir haben zwar das Austrittsdokument, aber wir machen jetzt noch, es gibt ja den zweiten Vertrag, das ist die Absichtserklärung über die zukünftigen Beziehungen.
Richtig.
Wenn dir das nicht reicht, dann machen wir da erst noch einen Appendix, der ist legal bindend.
Ja, das wird in die Richtung gehen, das denke ich mir schon, ja.
Das wird also ich glaube, es geht ja tatsächlich, Sie haben ja völlig recht, es geht tatsächlich darum, den Schaden von beiden Seiten zu begrenzen und es geht auch tatsächlich darum, auf gar keinen Fall, weder von der einen noch auf der anderen Seite, sich zu verteufeln. Mhm. Das einzige Problem, das ich momentan sehe, aber das mag Rhetorik sein, vielleicht ändert sich das auch in den nächsten Wochen und Monaten, ist, dass wenn Sie sagen, irgendwie den Schaden begrenzen, dann muss man sich ja zumindest mal auf beiden Seiten erstmal darüber einig sein, gibt es denn überhaupt einen Schaden? Und da kann man irgendwie nach den Äußerungen von John nach den Äußerungen von seinen ganzen Buddies, ob die jetzt Jacob Rees-Mogg oder Steve Baker oder wie die auch immer heißen mögen, kann man daraus rückschließen, dass ein großer Teil der jetzt sehr einflussreichen Brexiteers in London einfach gar nicht akzeptiert, dass ein vertragsloses Ausbrechen aus der EU überhaupt einen Schaden für das Vereinigte Königreich bewirken würde. Und an der Stelle, da spitzen sich bei mir tatsächlich die Ohren, weil wenn ich sozusagen irgendwie so sehr überzeugt davon bin, es ist völlig wurscht, ob ich hier sozusagen vertragslos rausbreche oder nicht, weil es geht mir so oder so gut, dann kann das sein, dass das eine gefährliche Illusion ist.
Jetzt kommen wir vielleicht mal zu einem ganz komplizierten Fremdwort. Prorogation. Das bedeutet in etwa, und ich hoffe, dass ich das jetzt richtig sage, wenn nicht, ich habe 3 Experten um mich herum, die können mich korrigieren. Irgendwann demnächst geht das Parlament in die Sommerpause und aus der Sommerpause herauskommt, beginnt die nächste Parlamentssaison. Nun besteht die Befürchtung, dass Boris Johnson das Parlament einfach in den Ferien lässt und zwischendurch mal ganz schnell zu Halloween seinen Brexit macht. Ist das eine Gefahr, die tatsächlich im Raum steht? Es wurde sehr, sehr intensiv diskutiert in der britischen Presse. Herr Schindler, Sie sind da am nächsten dran.
Also es ist zumindest, also das sagt ja auch Boris Johnson selbst, es ist nicht auszuschließen. Und es wäre auch nebenbei bemerkt nicht illegal. Also ein Premierminister kann das tun. Er kann das Parlament suspendieren und kann im Prinzip sozusagen die Zeit von der Uhr nehmen, weil wir momentan ja die geltende Gesetzeslage ist die, dass wenn sich nichts ändert, dass das Vereinigte Königreich zum 31. Oktober aus der EU ausscheiden wird. In diesem Fall dann vertragslos. Ob das politisch opportun ist und ob er das politisch überleben würde, das steht auf einem anderen Papier. Also wenn man sich anschaut, wie die EU-Freunde, sagen wir jetzt mal, auf der Tory-Seite, also die sogenannten Tory-Rebellen in den letzten Wochen im Hinterzimmern versucht haben, Schlachtpläne auszuwerfen, um Boris Johnson genau für diesen Fall in den Arm zu fallen und im äußersten Notfall ihn mit einem Misstrauensvotum wieder zu stürzen, dann glaube ich, dass er das wahrscheinlich eher nicht riskieren wird, weil er ist jetzt am Ziel seiner Träume und ich glaube, er möchte da noch eine Weile bleiben.
Frau von Bredow, Theresa May hat ja immerhin noch versucht, die unterschiedlichen Lager zusammenzuführen. Das Land ist schwer gespalten. Man kann sich, egal wo man hinguckt, auf Parteien, auf Bevölkerung, auf Landesteile, auf die Politik oder die Wirtschaft, überall gibt es Spannungen und Risse durch diesen leidigen Brexit. Aber in ihrem Kabinett saßen immerhin die sogenannten Remainer und die Brexiteers beisammen. Auch so kam ja Boris Johnson überhaupt erst zu seinem Job als Außenminister. Mit welchem Kabinett, glauben Sie, wird sich der neue Premierminister umgeben? Wird er wieder versuchen, die unterschiedlichen Flügel zusammenzuführen? Wird er ein Premierminister für alle sein? Oder wird er doch lieber sich mit Getreuen umgeben, mit Leuten, die wie er optimistisch an den Brexit glauben und die Sache jetzt einfach mal durchziehen wollen?
Also erstmal, Sie haben vollkommen recht. Theresa May hat es versucht, da eine gewisse Einigung doch irgendwie zu erreichen und ist eben leider wirklich kläglich gescheitert. Das lag daran, dass das Land und auch das Unterhaus so polarisiert ist, aber das lag auch daran, dass sie sehr wenig Charisma hat. Sie ist sehr trocken. Sie kann keine Gefühle vermitteln, keine Emotionen. Sie ist nicht warm. Sie ist kein guter Retail-Politician. Das wiederum ist die große Begabung von Boris Johnson. Der kann viel Emotionen und viel Gefühle aufwühlen, zu viele vielleicht, aber jedenfalls, das ist eine große Stärke. Aber die Frage ist, ob er die einsetzen wird, das Land zu vereinen. Er sagt das zwar, aber ich glaube nicht, dass ihm das unbedingt gelingen wird, besonders nachdem er, glaube ich, doch seine Getreuen, jedenfalls die wichtigen Posten wird er seinen getreuen Brexiteers zuschanzen. Deshalb wird eben Philip Hammond auch zurücktreten und die Remainers oder die noch sehr viel mehr Sympathie für die EU hatten, werden wahrscheinlich alle ihren Hut nehmen und werden ersetzt werden mit Leuten unter Umständen wie David Davis, aber also richtig mit den Hardlinern, nicht? Und das wird nicht der Einigung des Landes helfen, wenn nur die eine Seite vertreten ist in der Regierung Johnson.
Herr Schindler, wie sehen Sie das?
Es ist ganz schwer zu sagen. Also da sind wir wieder bei der Frage, wer ist eigentlich Boris Johnson? Es ist, ich halte das, was Frau von Bredow gerade gesagt hat, für absolut denkbar. Es gibt viele Leute, die hoffen, dass genau das Gegenteil passiert, dass er sozusagen seine pragmatische Seite, die er als Bürgermeister von London auch zur Schau gestellt hat, zeigen wird, dass er ein was er, wie er das selbst nennt, ein Team of Stars zusammenstellt mit eben Vertretern beider Flügel. Täte er das, wäre allerdings, würde er genau das tun, was auch Theresa May getan hat. Die hat ja auch versucht, das mühsam auszutarieren und ist damit nicht besonders weit gekommen. Also insofern, es bleibt bislang sein Geheimnis, was er davor hat.
Frau Riedl, immerhin haben die Briten ja geschafft mit ihrem Brexit. Die Europäische Union ist zumindest in der Brexit-Frage so geschlossen wie selten zuvor. Meistens streitet man sich und kommt nicht voran. Aber dieser Anti-Brexit-Block nenne ich es mal, der hält seit 3 Jahren. Immerhin das. Sie haben jetzt die EU ordentlich kritisiert in dieser Sendung. Immerhin das ist aber doch ein positives Moment, oder?
Nein, ich würde nicht sagen, dass ich die EU kritisiert habe, sondern mir ist es daran gelegen, dass die Beziehungen nicht noch schlechter werden. Und davon hat ja keiner was, sondern ich möchte eigentlich eher darauf hinweisen, dass die EU ganz unterschiedliche Interessen repräsentiert. Wir haben ja nicht nur den EU-Unterhändler Herrn Barnier, der ist übrigens Franzose und auch diese Biografie wird er in den Verhandlungen nicht ganz wegdrücken. Ja? Also die nationalen Interessen spielen auch hier selbstverständlich eine Rolle und ich kann mir vorstellen, dass das nicht nur negativ sein muss, sondern das kann auch dazu beitragen, dass man einen hier eine Brücke schlägt und sagt, wir haben nichts davon, wenn wir jetzt politisch den Großbritannien, das Vereinigte Königreich abstrafen, sondern sinnvoll ist es, Kompromisse zu suchen und eben diese politische Agenda erstmal zurückzustellen und auch die wirtschaftlichen Interessen beider Seiten in den Mittelpunkt zu rücken. Ich glaube, Das ist möglich und ich finde, das macht auch die EU aus, dass man hier unterschiedliche Perspektiven einnehmen kann.
Das Verrückte ist ja, dass die EU nie wirklich getestet wurde in diesen drei Jahren. Genau. Das ist ja verrückt. Also ich glaube, es wären wahrscheinlich sehr, sehr viele Risse in diesem EU-27-Block sichtbar geworden, wenn die Briten ihrerseits nicht so vollkommen zerstritten gewesen wären und mit einer klaren, harten Verhandlungsposition mal irgendwo aufgetaucht wären. Also die Briten haben es der EU auch sehr, sehr einfach gemacht, als uniformer Block da aufzutreten.
Das war das SWR2-Forum zum Thema Die Tories haben gewählt, welchen Brexit will Boris Johnson, und es diskutierten Jörg Schindler vom Spiegel, dem Büro in Berlin, und Wendeline von Bredow vom britischen Economist in Berlin und Professor Sabine Riedl von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Ihnen dreien herzlichen Dank für diese Diskussion zu einem aktuellen Anlass. Am Mikrofon war Thomas Ihm.